Willst du mal ein Intro machen?
Kann ich machen, ja.
Ja, dann kick it.
Herzlich willkommen zu Apropos, dem weißesten Podcast seit gemischtes Hack und fest und flauschig.
Fangen wir einfach mal an.
Ich mach's denn nur, um anderen Leuten auf den Sack zu gehen.
Ja, das ist eine gute Frage, wo das hinführt.
Halbe Stunde reden und von der halben Stunde sind so irgendwie 10 Minuten dummes Geschwafel.
Ist das erlaubt?
Ich freue mich aber auch schon ein bisschen auf unseren ersten Shitstorm, wenn der irgendwann mal kommen sollte.
Das ist aber Kunst, oder?
Ich bin nicht Harry Potter oder so.
Mein Beileid an dieser Stelle.
Wir haben keine Ahnung von irgendwas und wir reden einfach über Sachen.
Moinsen.
Gude.
Na, gut?
Ja, und bei dir?
Auch.
Läuft.
Wir haben Post bekommen mal wieder, beziehungsweise wurde mir das...
Apropos Post, nice.
Nee, Genau, ich wurde angesprochen und mir wurde gesagt, die Würdest du eher Folge wäre, also das haben ja zwei unabhängige Menschen voneinander, also zwei Menschen unabhängig voneinander gesagt, dass die Würdest du eher Folge die lustigste Folge war.
Also da, wo wir quasi richtig belanglos daher geredet haben.
Richtig, und deswegen, bevor wir irgendwie diesen Smalltalk-Scheiß machen, den wir eh nicht können, habe ich gedacht, wir kicken jetzt einfach mal drei Würdest du eher Fragen für den Anfang und dann gucken wir, wo wir bleiben.
So, um warm zu werden. Ja.
Um warm zu werden, genau.
Ja, ich freue mich, hau raus.
Sparring. Frage Nummer 1. Würdest du eher immer mit einer Gabel oder immer mit einem Löffel essen müssen? Also alles.
Löffel.
Warum?
Also ich habe nur ganz kurz dran gedacht, dass ich mit einem Löffel ja tatsächlich prinzipiell wirklich eigentlich alles essen kann, aber Suppen zum Beispiel mit Gabel schwierig ist.
Da gibt es diesen guten Gag, so wenn jemand dich fragt, was deine Henkersmahlzeit ist, dann musst du immer sagen, es ist eine Suppe mit Gabel. Ja, so ein Dad-Joke, nee.
Das ist echt so ein richtiger Dad-Joke.
Genau, ey. Ja.
Ja, aber hatten wir es eigentlich schon mal privat über einen Göffel?
Den gibt's bei KFC, gibt's Göffel. Da kriegst du immer für den Krautsalat, kriegst du immer einen Göffel.
Ja, dann wäre das quasi meine Antwort. Ich will einfach alles nur noch mit einem Göffel essen.
Was wäre Messer, Gabel und Löffel zusammen? Möffel?
Boah, sehr schwierig.
Ich finde Möffel,
MG-Öffel.
Aber ich finde Möffel eigentlich auch ganz geil.
Oder irgendwas mit Knife.
Nöffel? Knöffel?
Sehr schwierig.
Ja, scheißegal.
Ja,
next. Okay. Frage Nummer 2. Würdest du lieber eine Stunde mit Alexander Gauland oder lieber Donald Trump reden?
Eine Stunde lang?
Ja, du musst eine Stunde lang reden und sie wählen das Thema aus.
Also ich hätte zum Beispiel bei Donald Trump hätte ich ja dann allein schon Angst, dass ich den gar nicht akustisch verstehen würde.
Wieso? Spricht er leise oder was?
Nee, aber ich glaube, der spricht so... Das ist halt so ein richtiger Ami, Alter, der redet wie so ein richtiger, so stelle ich mir so einen richtigen Redneck vor einfach.
Echt? Ja. Ich finde Rednecks Regen immer ein bisschen so.
Ja, könntest du auch recht haben.
No offense.
Ja, doch, wahrscheinlich würde ich ihn sogar verstehen. Ich meine, ich habe ihn ja im TV auch immer verstanden, wenn er scheiße geredet hat. Aber ich glaube, das interessantere Gespräch oder mehr Spaß hätte ich vielleicht dann doch auf Deutsch Gauland zu zerstören. So.
Ah, ich weiß gar nicht, ob du den so gut zerstören kannst, weil ich glaube, dass der wirklich nicht dumm ist. Ich glaube, es ist halt unweigerlich ein Arschloch.
Ja, aber du hast wahrscheinlich recht. Das ist halt das Problem bei den Typen, dass die ballern halt irgendwann mal so einen Hass-Tweet rein, dann lassen sie sich zu Lanz einladen und da reden sie sich dann eine Dreiviertelstunde lang raus.
Ja.
So, das ist halt die große Kunst. Deswegen, es könnten einfach beides sehr unangenehme Gespräche werden.
Ja, aber ich glaube, Gauland kannst du ganz gut seine Garderobe wegmachen, irgendwie mit so einem 16-Zeiler irgendwie so. Ihm einfach mal.
Kannst du einfach mal die Krawatte abschneiden.
Ja, nee, einfach so ins Gesicht rappen. Einfach so, was alles an ihm scheiße ist.
Das wäre halt wenigstens witzig. So. Ja. Und Donald Trump wird einfach nichts davon verstehen. Ja. Da müsste ich auf Englisch einen Diss-Track schreiben. Donald Trump. Nee, schwierig. Aber ich glaube, dann nehme ich Gauland einfach.
Ja, ich auch. Würde ich auch nehmen.
Ein bisschen so Rentner-Renten, Alter.
Rentner-Renten? Ja. Ja, hast du gewusst, dass Gauland lange in der CDU war?
Ja, ja.
Vielleicht krass, ey.
Der ist ja... glaube ich, seit wann gibt es die AfD? 20?
Ja, die gibt es ja schon länger. Die war ja aber früher nur dieses europakritische Ding.
Ja, ja.
Und dann
der war auf jeden Fall einer der ersten, glaube ich, der dabei war.
Und der übrigens, der Bernd Lucke heißt der, glaube ich, der Gründer von der AfD, der hat jetzt eine eigene Partei. Da hängen jetzt auch bei uns irgendwie Wahlplakate rum, die LDK. Ich weiß aber nicht, für was das steht.
Die ist also auf jeden Fall ganz, ganz komischer Haufen. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Jo. Egal, dritte Frage.
Ja.
Hättest du lieber, wenn du jetzt, keine Ahnung, stell dir vor, du gehst irgendwie raus, gehst feiern.
Mhm.
Hättest du lieber Olaf Scholz oder Armin Laschet als Wingman?
Scheiße. Boah.
Stell dir vor, du stehst so im Club und findest Mädel süß und dann hast du die Wahl.
Dann habe ich die Qual der Wahl zwischen den beiden.
Richtig.
Also eigentlich sind die ja beide groß da drin, Kacke zu labern eigentlich, auf eine Art. Und ich glaube sogar, dass Armin Laschet da sogar noch ein bisschen besser ist. Mhm. Das heißt, wenn ich auf die unehrliche Art und Weise quasi dann in diesem Club Erfolg haben wollen würde.
Unehrlich?
Nein, ja, klar.
Also du meinst quasi,
also ich meine, einen Wingman zu benutzen ist ja immer auf eine Art unehrlich, weil du alleine nicht klarkommst.
So. Ich stelle jetzt mal meine Idee auf, wie man die als Wingman benutzen kann.
Ja, hau raus.
Also ich finde zum Beispiel, der Unterschied zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet ist, ich finde, Olaf Scholz könnte so ein Vater sein.
Mhm.
Und Armin Laschet wäre so ein Opa.
Ja.
Aber ganz ehrlich, das ist doch der absolute Icebreaker, wenn du zum Mädel hingehen kannst und kannst sagen, hey, mein Opa ist mit dabei. Ich habe meinen Opa mit in den Club genommen.
Werdest du, also du würdest quasi dann die Opa-Nummer mit Armin Laschet
abziehen? Ja, klar. Oh, apropos Armin Laschet und Clubs und so. Kennst du diese dummen Wahlkampf-Werbungsdinge, diese Songs, die sie jetzt mit ihm machen? So auf Seven Nation Army, Armin Laschet wird Kanzler.
Ach, da, was er in der CDU-Parteizentrale da abgegangen ist.
Und das war so, das war, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber das war so cringe, ey.
Das war richtig cringe, ja. Nee, da kann man, hier, Sass.
Sass. Achso, ja, genau, hier, die, ich weiß gar nicht, wer das war. Das war nicht Karin Miljoska, das war die andere.
Ja.
Die Tagesschau-Frau, wo sie dann die
Sass. Die hatte quasi an dem Tag Dienst, wo sie die ganzen Jugendwörter aufzählen
durfte. Aber wobei, ich finde das eigentlich ganz witzig, wenn die Tagesschau so ein bisschen den,
ja, macht die ganzen Leute noch sympathischer eigentlich. Ich finde die Tagesschausprecher eigentlich die meisten sympathisch.
Ja, voll, absolut.
Und hier die Linda Zervakis, die hat ja jetzt mit dem Obtenhövel da auch eine eigene Show.
Die finde ich auch cool. Ich habe beim letzten, kommt eigentlich unser Thema?
Weiß ich nicht, ich glaube, der Typ hat Verspätung. Aber jetzt noch mal ganz kurz wegen dem Laschet-Thema. Also dann würde ich quasi auch lieber hier mit Laschet losziehen.
Okay.
Und den da ein bisschen labern lassen.
Ja, glaube ich auch. Ah ja.
Danke, Alex. Ciao.
Simon, wir haben ein Thema bekommen.
Yep.
Wir springen auf den Hype-Train auf.
Sehr gut.
Und reden über die Bundestagswahl 2021, kommenden Sonntag am 26.09.
Ja, ich möchte kurz noch meinen Take zu Linda Zervakis zu Ende erzählen.
Ja, bitte.
Und zwar hat die beim letzten Triell, war die ja quasi dabei. Und als Moderatorin. Und ich habe getwittert, dass sie bitte doch einfach die nächste Bundeskanzlerin werden sollte, weil ich die unheimlich cool finde.
Weißt du, was witzig gewesen wäre, wenn das in der Show dann irgendwie so...
Achso, in der Live, genau.
Ja, so, aber es ist halt eine seriöse Show gewesen, genau. Wo nicht irgendwas eingeblendet wird.
Jo, lass mal über Wahlen reden.
Wo fangen wir da am besten an, Simon? Wie bist du schon auf die Wahlen vorbereitet? Bist du ready? Gehst du überhaupt wählen?
Natürlich gehe ich wählen. Jeder, der nicht wählen geht, ist ein...
Das müssen wir piepen.
Ja, genau. Nee, also keine Ahnung. Wer nicht wählen geht, der hat
die Kontrolle wirklich über sein Leben verloren.
Ja.
Top.
Wobei ich immer noch nicht verstanden habe, warum es besser ist, eine ungültige Stimme abzugeben, als nicht wählen zu gehen. So rein von der Mathematik her habe ich es nicht ganz verstanden.
Gut, da bin ich auch überfragt. Okay. Ja, aber ist das so? Hast du das gehört oder was? Gelesen?
Ja, man sagt doch immer so, bevor du nicht wählen gehst, gehst du lieber wählen und kreuzt alles an oder so irgendwas.
Okay.
Habe ich auch nicht verstanden. Vielleicht kann uns ja irgendjemand aufklären.
Das aber klingt so, auf jeden Fall dumm. Also wenn ihr hingeht, dann macht's halt auch richtig.
Ja. Zum Thema Mathe finde ich eigentlich ganz passend. Ich habe mich heute mal so ein bisschen mit diesem ganzen Wahlsystem auseinandergesetzt.
Mhm.
Weil das ja auch irgendwie immer sehr undurchsichtig ist. Es ist Gott sei Dank nicht so schlimm wie in den USA.
Ja, dann fangen wir doch strukturmäßig einfach so an. Du erzählst uns jetzt erstmal mir und den ZuhörerInnen das Wahlsystem in Deutschland.
Dann kleine Quizfrage. Wie viele Sitze haben wir aktuell im Bundestag?
687.
Nee, es sind 709.
Okay.
Wie viele wären es regulär?
699.
Nein, 598.
Ah, okay.
Ah, nicht schlecht. Also 299 mal 2. Warum 299?
Sag's mir.
Es gibt 299 Wahlkreise in Deutschland.
Aha, okay.
Genau.
Okay, perfekt, ja.
Genau. Ja, man hat eine erste und eine Zweitstimme. Das ist ja klar, weiß man. 299 Wahlkreise, kann man quasi, also andersrum. Die Erststimme ist der Direktkandidat.
Genau, und die zweite Stimme gibst du noch einer Partei.
Richtig, genau. Ja. So. Dementsprechend schafft es immer ein Kandidat aus jedem Landkreis in den Bundestag.
Mhm. So.
Ist ja relativ einfach. Dann haben wir noch 299 Abgeordnete aus den Landeslisten, also quasi aus den Listen, die in der Zweitstimme drinstehen. Mhm. Wir sind das zweitgrößte Parlament der Welt. Welches ist noch größer?
USA?
China.
China?
Die haben irgendwie über 1000
okay, krass.
Abgeordnete. Aber es sind ja auch noch ein paar tausend Leute mehr als wir.
Da brauchst du auch ein paar Vertreter mehr dann dementsprechend.
Genau.
Wobei die trotzdem unterrepräsentiert sind wahrscheinlich in ihren Interessen.
Ja, gut, ich sag mal, ich gehe nicht davon aus, dass da irgendein Uigur oder sonst irgendwas in der im Parlament, im Volksrat heißt das, glaube ich.
Vermutlich nicht,
nein. Ja, okay, gut. Das heißt, wir haben eine Diskrepanz von, wir haben 709 Abgeordnete aktuell. In den Medien steht jetzt überall, es könnten bis zu 1000 werden dieses Mal. Also bis zu 1000 Abgeordnete.
Aber warum?
Genau, warum? Überhangmandate schon mal gehört.
Mhm.
Genau, weißt du, was das ist?
Hatte ich bestimmt mal gewusst, aber du klärst mich bestimmt noch mal kurz auf.
Also Überhangmandate sind die, die entstehen, wenn eine Partei mehr Direktmandate hat. Okay, andersrum. Wir fangen erst noch mal mit der Zweitstimme an. Die Zweitstimme ist quasi die, die prozentual entscheidet, wie viele Bundestagsabgeordnete im Bundestag sitzen.
Mhm.
Also quasi 40% CDU und so weiter und so fort. So, das sind dann 40% von dem Bundestag. So. Wenn aber eine Partei mehr Direktkandidaten als ihnen Sitze zustünden über diese Prozente, gibt es Überhangmandate. Das heißt quasi, die haben mehr, als ihnen prozentual eigentlich zusteht. Weil jeder, der ein Direktmandat gewonnen hat, kommt in den Bundestag. Vorausgesetzt, die Partei knackt die 5%-Hürde.
Ja, sonst ist es eh schon früher vorbei.
Genau, das ist zum Beispiel, auch deswegen ist es zum Beispiel unlogisch, eine Partei. Also es ist nicht unlogisch, aber es ist zumindest weniger wahrscheinlich, dass jemand einen Direktkandidat zum Beispiel von den Freien Wählern oder von der ÖDP, wenn man den wählt, dass der in den Bundestag kommt, weil diese Partei erst die 5%-Hürde knacken müsste.
Mhm.
So. So, also diese Überhangmandate entstehen quasi, wenn Direktkandidaten eingezogen sind, die prozentual nicht berücksichtigt wären über die Zweitstimme. So, aber um dieses Verhältnis, dieses Missverhältnis auszugleichen, gibt es auch noch Ausgleichsmandate. Diese Ausgleichsmandate kommen dann zum Tragen, wenn sich das Verhältnis der Stimmen verändert, sobald man diese Überhangmandate einsetzt. Also du musst dir vorstellen, du hast jetzt 498 Leute, mhm. oder nee, wie viel waren es?
Ja, doch, 598
Leute und dann wären es halt 604, weil Überhangmandate. So, und dann muss aber jede Partei prozentual so ausgeglichen sein, dass das prozentuale Verhältnis stimmt.
Mhm.
Das heißt quasi, wenn jetzt die CDU ein Überhangmandat gewonnen hat, müssen die anderen Parteien dann auch einen oder zwei oder einen halben Abgeordneten quasi dazu packen.
Ja, ja.
Jo, das ist im Prinzip diese ganze
Scheiße. Das ist quasi schon so oft jetzt passiert, dass wir halt nicht mehr 598 Abgeordnete drin sitzen haben, sondern mittlerweile.
Nee, das hat nichts mit dem oft zu tun, das resettet quasi jede Bundestagswahl.
Mhm.
Nur ist das große Problem, dass zum Beispiel diese Direktkandidaten gewinnen meistens immer, die SPD oder die CDU-CSU.
Das ist ja diesmal vielleicht anders wird.
Möglicherweise, aber historisch war es immer so, genau, dass die diese Direktmandate gewonnen haben und dadurch aber zum Beispiel Parteien, also jemand hat einen CDU-Mann gewählt, weil er den kennt, weil er Bürgermeister war oder sonst irgendwas, wählt aber die Grünen als Partei. Und dann steht, und das machen ganz viele, und dann stehen den Grünen quasi Ausgleichsmandate zu und deswegen wächst das so gigantisch an. So, ab 800 wird's knapp, habe ich mir heute angeguckt. Also wenn es mehr als 800 Leute wären, wird's einfach von den Sitzen her knapp.
Mhm.
Das heißt, die müssen sich irgendwas ausdenken, wo sie die unterbringen. Das heißt, es kann sein, dass sie tatsächlich die Zuschauerränge oben sperren und dann quasi die Abgeordneten auf den Zuschauerrängen sitzen müssen. Was schätzt du, was im Jahr der Bundestag kostet, so an Betriebskosten?
Da bin ich ganz schlecht drin, glaube ich. Bundestag im Jahr, Betriebskosten.
Also
quasi einfach alle Kosten, die den Laden halt am Laufen
halten. Richtig.
Von Strom bis.
Aber auch halt quasi die Abgeordneten, was die kosten.
Mhm. Ja gut, so ein Abgeordneter, der verdient was?
Keine Ahnung.
10.000 Euro im Monat mindestens?
Kann sein.
Oder ungefähr?
Ich weiß es nicht. Also ich sag's jetzt, sind 1 Milliarde.
1 Milliarde.
Pro Jahr. Ja, nee,
wäre ich nie drauf
gekommen. Und wenn das jetzt mehr werden als 700, also so irgendwie, wenn wir jetzt wirklich bei dieser Hiobs-Geschichte bleiben mit 1.000, dann kostet es knapp 1,3 Milliarden. Das kostet uns 1,3 Milliarden.
Ja klar, irgendeiner muss die ja bezahlen.
Genau, das sollte eigentlich letzte Periode reformiert werden.
Mhm.
Das hat aber die CDU-CSU blockiert. Daumen hoch.
Absolut.
Ja.
Top.
Genau, das ist die ganze Misere. Deswegen von mir auch mal so ein Wahltipp. Also ich will jetzt hier keine Wahlbeeinflussung machen, aber Zweitstimme, nee, Entschuldigung, Erststimme, also einen Direktkandidaten wählen, wo es unwahrscheinlich ist, dass er die 5%-Hürde knackt, möglicherweise nicht so gut. Aber da kommen wir auch zu meiner ersten Frage.
Ja, bitte.
Bist du ein Taktikwähler oder bist du ein Überzeugungswähler? Also ich erkläre kurz, ich bin zum Beispiel ein Taktikwähler, weil ich würde jetzt nicht jemanden wählen, der meine Überzeugung zu 100% teilt, wo ich aber weiß, er kommt niemals in den Bundestag. Mhm. Sondern ich würde jemanden wählen, wo er wahrscheinlich in den Bundestag kommt und meine Interessen zu einem gewissen Teil vertritt.
Ja.
Wie siehst du das?
Da bin ich bei dir. Also ich glaube, man muss einfach, um wählen zu gehen, gewisse oder sich auf gewisse Kompromisse einlassen. Mhm. So, das heißt, ich würde es auch wahrscheinlich eher so sehen, jetzt in Zahlen irgendwie ausgedrückt, ich wähle nicht denjenigen, der mich 100% vertritt, wenn er gar nicht die Möglichkeit hat, mich zu vertreten, weil er nicht reinkommt, sondern dann lieber denjenigen, der mich zu 80% vertritt,
also quasi,
aber relativ sicher reinkommt.
Also quasi das, was ich gerade gesagt
genau,
habe.
Genau, also ich bin auch so ein taktischer Wähler.
Okay.
Aber da ist auch die nächste Frage, die sich, die da eigentlich ganz gut zupasst. Wählst du dann auch eher so, ja, oder beziehungsweise allgemein, wie sollte man denn wählen? Eher solidarisch oder jeder denkt an sich? Also weil ich denke mir einerseits, klar, wenn jetzt jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, aber dann kommt ja der Punkt, dass Kinder nicht wählen gehen können, das heißt, an die wäre nicht gedacht. Also musst du ja auf eine Art eigentlich solidarisch wählen, damit du, damit an alle gedacht ist.
Ja, das Ding ist, dass ich grundsätzlich, würde ich behaupten, solidarisch denke. Also ich wüsste jetzt nicht, wer jetzt zur Wahl steht, der meine Interessen vertritt, aber die meiner potenziellen Kinder nicht. Also keinen, den ich wählen würde. Also ich würde jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich kein Geheimnis, ich würde jetzt nicht die AfD wählen. Mhm. Einfach aus Prinzip nicht und auch aus Überzeugung nicht. Aber wenn die jetzt zum Beispiel mich berücksichtigen würden, aber nicht meine Kinder, würde ich, also das würde keinen, würde ich nicht machen.
Ja, aber die Frage ist jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt so, keine Ahnung, einer von den Superreichen bist, würdest du dann trotzdem irgendeine Partei wählen, die sich für die Vermögenssteuer einsetzt?
Na gut, da ich ja nicht reich bin, sage ich jetzt einfach mal ja. Natürlich würde ich das machen, weil ich bin ein guter Mensch. Das Problem ist halt, dass Geld grundsätzlich gute Menschen sehr schnell zu nicht so guten Menschen macht. Deswegen kann ich das so gerade nicht sagen.
Ja.
Also wahrscheinlich würde ich es tun. Einfach um jetzt so ein bisschen Good Vibes zu verbreiten. Natürlich, klar.
Ja, ich glaube auch, dass solidarisch wählen, daran kommen wir gar nicht vorbei eigentlich, weil allein das Verhältnis zwischen den 50-, 60-Jährigen und den unter 30-Jährigen ist ja nicht repräsentativ in der Form. Also haben wir irgendwie über 60% alte Wähler und vielleicht 14% unter 30.
Da gibt's aber eine gute Möglichkeit, und das ist ja auch so ein Thema, was jetzt auch in der Wahl hochkam, Wahlalter runtersetzen.
Ja. Wahlalter ab 16 oder ich glaube, die Linken wollen sogar schon teilweise ab 14.
Ja, das finde ich, also 14 finde ich ein bisschen krass, wenn ich einfach überlege, was ich für politische Ansichten mit 14 hatte.
Ja, oder ich kenne auch allgemein Leute, die in dem Alter keine guten Ansichten hatten.
Ja, oder gar keine.
Ja.
Also das kommt ja noch dazu, wenn du komplett uninformiert bist. Und wenn du dann vielleicht irgendwelche, ich sag mal, leicht beeinflussbaren Teenager da hast, wo die Mutter vielleicht sagt, hier, Kinder, ihr geht jetzt in die Grundschule. Warum ist eigentlich ein Wahllokal immer in der Grundschule?
Oder nee, bei uns ist es in irgendeinem, wie nennt es, Pfarrheim?
Ja, okay. Ne, also, sowas. Ne, sowas, hier, ihr geht jetzt da rein und wählt jetzt mal das, was ich euch sage. So, das ist natürlich auch nicht so sinnvoll.
Nee, das ist schwierig, aber ich glaube, Wahlalter ab 16 könnte ich mich soweit eigentlich mit anfreunden. Mhm. Einfach auch, wie gesagt, um das bisschen das Verhältnis wiederherzustellen.
Ja, vor allem, weil man ja wirklich auch in der, ich sag mal, Soziologie und so, es ist ja auch bewiesenermaßen so, dass Kinder bzw. Jugendliche ja immer früher reif sind. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ein Kind, so um jetzt mal die Brücke zu unserer letzten Folge zu schlagen, wenn ein Kind mit 16 entscheiden kann, was es sein Leben lang arbeiten will, dann kann es verfickt auch nochmal entscheiden, was es die nächsten 4 Jahre für eine Regierung haben will oder nicht.
Ja, ich denke auch. Also ich würde auch sagen, dass ich mir persönlich irgendwann schon so mal ab 16 Gedanken gemacht habe, in was für einer Welt ich in 5 Jahren leben will, in 10 Jahren und wie auch immer.
Ja.
Und da kann man sich dann auch, ja, da kann man dann auch wählen gehen, meiner Meinung nach.
Ja.
Ja. Wie stehst du zu kleinen Kleinstparteien.
Ja, es ist ein
also jetzt auch wieder natürlich mit dem Thema verbunden, dass die dann halt wenig Chancen haben.
Ja.
Aber ab einer gewissen Unterstützung ja auch unterstützt werden.
Ja, das ist ja genau das Thema, worauf ich eigentlich mit diesem Gewissenswähler, mit dem Überzeugungswähler und dem Taktikwähler hinaus wollte. Wenn man ja nur Taktikwähler hat, dann wird sich ja politisch nie was ändern. Ja. Weil dann wählen ja alle nur die drin sind. Und dann wird ja auch nie eine neue Partei in den Bundestag kommen.
Ja, wobei ich so das Gefühl habe, also ich meine, meine erste Bundestagswahl war 2013.
Ja, meine auch.
Dann war die zweite dementsprechend 2017 und das ist jetzt meine dritte Bundestagswahl.
Mhm.
Und ich habe aber trotzdem wirklich das Gefühl, auch nicht nur wegen den Medien, sondern allgemein, dass wir tatsächlich dieses Mal vor einer richtig wichtigen Wahl stehen. So, ich glaube, jetzt 2013 oder 2017 hätte ich wahrscheinlich auch noch mal eine Kleinstpartei gewählt. Da gab es auch viele, die Partei gewählt haben 2017.
Ja gut, das weiß ich aber auch nicht. Ich glaube,
2017 oder 2013 sind die doch auch ins Europaparlament gezogen. Hier Martin Sonneborn und Nico Semsrott damals.
Ja.
Und ich glaube, sowas hätte ich vielleicht damals unterstützt, also habe ich nicht, aber hätte ich eher als jetzt bei dieser Wahl. Weil da bin ich echt Taktikwähler, glaube ich.
Also so dieses Parteiwählen, so dieses Gag-Wählen und dieses Ist halt eine wichtige Frage. Das ist zum Beispiel auch so eine Abzweigung von diesem Taktikwählen, ist ja, wählst du für eine okaye Regierung oder wählst du für eine gute Opposition? Weil ich bin zum Beispiel auch jemand, ich kann es ja eigentlich sagen, ist mir jetzt auch wurscht, ich habe mit Martin Schulz, habe ich SPD gewählt, weil sie mir versprochen haben, wenn sie nicht Bedingung X im Koalitionsvertrag durchbringen, dann gehen sie in die Opposition.
Ja, hat halt dann minder gut funktioniert.
Richtig. Und das finde ich das finde ich auch wichtig, weil ich finde eine Opposition, eine gute, starke Opposition, vor allem die AfD ist aktuell die stärkste Oppositionspartei und das ist ziemlich scheiße.
Ja.
Aber ich finde zum Beispiel, die Linke ist eine sehr gute Oppositionspartei, weil die sehr viele dumme Fragen stellt. Die stellt dumme Fragen zu Datenschutz, sie stellt dumme Fragen zu Überwachung, sie stellt dumme, also so viele Sachen, die für mich interessant sind. Sie stellt gut dumme Fragen zur Notwendigkeit von Kriegseinsätzen, zur Notwendigkeit von Waffenexporten und so weiter und so fort. Also sie stellen sehr viele dumme Fragen, wo sich eine Regierung dafür rechtfertigen muss.
Ja, genau. Und deswegen ist eigentlich eine starke Linke auch echt wichtig auf eine Art.
Ja, also, wobei ich aber nicht dafür bin, dass eine Linke gut in der Regierung wäre. Weil ich glaube, dass die sehr viel Weil die haben halt noch nie regiert.
Die haben keinerlei Regierungserfahrung.
Und ich finde auch, das Parteiprogramm von den Linken ist ein bisschen desillusioniert. Also die sind sehr, ja, wir bezahlen denen das und wir machen das und das kostet dann so und so viel und jeder kriegt 1.500 Euro Grundrente, Bürgergeld und sonst irgendwas. Wie man das finanziert, keine Ahnung.
Ja, aber ich finde eben zum Mitreden, Ideen einbringen und so ist das einfach super.
Alles gut, wie gesagt. Ja. Aber ich finde, eine starke Linke in der Regierung wäre, glaube ich, ziemlich chaotisch.
Das kann gut sein, ja. Aber was ich zum Beispiel da bei dem Thema nicht verstehe, ist, dass halt jetzt die CDU und hauptsächlich die CDU und CSU aktuell sehr viel Linksbashing machen durch dieses ganze rote Sockenthema und Linksrutsch und was weiß ich. Oder dass die Linken als Kommunisten bezeichnen. Und dann denke ich mir halt so, da musst du dir eigentlich nur mal so einen linken Parteitag angucken.
Ja.
Die sind unorganisierter als die Gummibärenbande. So, weißt du, da kannst du mir nicht erzählen, dass das Kommunisten sind. Also ich meine, es gibt so eine MLPD zum Beispiel, diese marxistisch-leninistische Partei Deutschland. Das sind meinetwegen Kommunisten.
Jo.
Aber die Linken, nee. Also da kommt kein Stalin oder Marx an und haut dir auf den Deckel. So, nee, wird nicht passieren.
Das stimmt schon, ja. Ich hab ein CSU-Plakat gesehen irgendwo auf dem Kaff. Oder auch noch ein Take zu Kaffs, finde ich auch interessant. Moment. Linksrutsch verhindern. Wo ich mir dachte so, Leute,
nee.
Seid ihr blind? Wir haben eine fucking AfD im Bundestag. Absolut. Und ihr wollt den Linksrutsch verhindern. Und es hat ja mal ein CSU-Politiker gesagt, rechts neben der CDU ist kein Platz. Also, weißt du, die CDU sollte...
Wahrscheinlich hat die CDU den Anspruch, die rechteste Partei Deutschlands zu sein.
Ja gut, aber das ist ja prinzipiell eigentlich eine gute Aussage, weil wenn... Also, weil ich
finde klar, wenn rechts von der CDU nichts mehr wäre,
finde ich super.
Fände ich gut.
Ja, genau.
Dann wäre halt die CDU die unwählbare Partei. So,
ja, was sie ja sowieso schon.
Egal. Ja, die haben sich gut dahin manövriert auf jeden Fall.
Ich bin letztens durch den Karlgrund gefahren. Das soll jetzt kein Karlgrund-Bashing sein.
Mhm.
Und da hingen einfach Plakate von der Bayern-Partei. Kennst du die Bayern-Partei?
Nope.
Die Was wollen, machen die? Die wollen die Unabhängigkeit Bayerns. Die wollen, dass Bayern wieder ein Königreich wird. Die wollen sich von Deutschland loslösen.
Ich bin sprachlos. Das ist ja so ein Rückschritt.
Stell dir mal vor, du fährst einfach mit der Karlgrund-Bimmelbahn Richtung Alsenau und dann steht da so ein Grenzzaun. So, und wir kommen jetzt in die Grenzkontrolle nach Hessen. Ding, ding, ding. Und dann kommt dann so ein hessischer Polizist und
ja, aber wenn so Pickelhaube wir, wenn wir auf. Schon bei so Kleinstparteien sind, wie viel kennst du denn, Simon?
Kleinstparteien? Ah, da gab's Volt, dann gibt's die Tierschutzpartei.
Weißt du, was Volt macht?
Ja, das ist irgendwie.
Also die machen eigentlich nur Europapolitik so irgendwie. Ich glaube, die haben sich irgendwie Europapolitik okay. auf die Fahne geschrieben.
Ja gut, aber die treten ja auch an, glaube ich. Ja. Was gab's noch? Die Partei, dann gibt's noch der Dritte Weg, das ist so eine Faschopartei.
Ja.
Die Basis, das ist so eine Basisdemo, das ist auch ziemlich.
Aber die Basis
stinkt auch ein bisschen nach rechts, glaube ich.
Ja, oder? Ich glaube, das ist irgend so eine Corona-Leugner-Partei oder so.
Ja, genau.
Aber ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, weil ich habe das auch nur aus Erzählungen gehört.
Ich glaube so, aber auch eher rechts als irgendwas anderes.
Klingt schon stark danach.
Klingt schon sehr fascho, ja. Ja.
Wobei die Basis, also ich finde es ja immer so witzig, wie die Namen, also ob die Namen quasi das aussagen, was dahinter steckt oder nicht.
Mhm.
Zum Beispiel Dritte Weg, relativ klar. So.
Ja.
Aber die Basis zum Beispiel ist eigentlich wiederum eigentlich ein ganz cooler Name für was, was es wahrscheinlich nicht ist.
Du weißt, was Al-Qaida so. Auf Deutsch heißt?
Die Basis?
Ja.
Okay, ich nehme das wieder zurück. Okay. Die ja. Basis.
Ja,
Al-Qaida. Aber zum Beispiel Alternative für Deutschland, ich sag's auch immer wieder, das ist an sich eigentlich clever gemacht.
Ja.
Aber es ist halt eine völlig falsche Richtung.
Ja.
So, das ist eigentlich das Problem. Weil Alternative für Deutschland klingt erstmal super schön. So. Ja, geil, endlich was anderes.
Ja.
Aber ey, du, bietet ihr gar keine Alternative, ihr Ficker.
Ja. Du, nee, ich bin zum Beispiel, also ich finde ja Thema Basisdemokratie, das ist ja das, was die Basis ausstrahlen möchte. Also quasi Demokratie in jede Lebenslage, das heißt, jeder Bürger kann bei so gut wie allem mitbestimmen.
Mhm. Also die wollen quasi dann so lauter Volksentscheide und so
wieder. Ja, irgendwie sowas.
Auf Bundesebene also, wahrscheinlich.
Das ist für mich zumindest basisdemokratisch.
Ja.
So.
Ja, macht ja in verschiedenen Sachen vielleicht auch Sinn.
Finde ich ja cool. Aber ganz ehrlich, ja. Ich kann und will nicht entscheiden über, keine Ahnung, das Verbot von Werbungsverbot für Abtreibung. Da ja. Fühle ich mich als weißer Mann, also ich bin dafür, also dass das Werbungsverbot geht.
Ja.
Aber ich finde, das sollten Menschen entscheiden, die davon betroffen sind und nicht ich.
Ja.
So, und da kommt jetzt das Thema. Oh Gott, wir schweifen ganz schön ab. Du hast dir ein bisschen Programm vor. Ich muss jetzt noch mal kurz ein Thema zur
Basisdemokratie. Wir haben keinen zeitlichen Druck.
Kennst du das Konzept Liquid Democracy?
Nee.
Das haben die Piraten bei sich quasi in der Parteipolitik, in Anführungszeichen, umgesetzt. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, ist allerdings wahrscheinlich nicht skalierbar bis in Bundesebene. Und zwar ist Liquid Democracy das, du hast im Prinzip bei Volksentscheiden und sonst irgendwas, also gehen wir mal von aus, es gibt einen Volksentscheid, ja, nehmen wir mal Rauchverbot, Rauchverbot am Bahnhof.
Mhm.
So. An jedem Bahnhof gibt es keine gelben Vierecke mehr, darf nicht mehr geraucht werden. Ist ein Volksentscheid, also das heißt, jeder Bürger hat eine Stimme. So, bei Liquid Democracy wäre es so, du hast zwar eine Stimme, kannst aber deine Stimme an jemanden übertragen, den du für deutlich qualifizierter hältst, diese Frage zu beantworten. Das heißt zum Beispiel.
Aber kann man dann mehrere Stimmen sammeln?
Genau, das heißt quasi, wenn ich dir jetzt sage, okay, du fährst mehr Zug als ich, mir ist es wurscht, mhm. Leon soll das entscheiden für mich und dann hast du quasi zwei Stimmen.
Das ist ja, wenn ich es jetzt erstmal richtig verstehe, an sich vom Ansatz her, ja, ist wahrscheinlich ein zweischneidiges
Schwert. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist gut, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte.
Es klingt erstmal gut, weil dann quasi Leute bestimmen, die das auch betrifft, das Thema.
Ja, gut, dass
nicht
muss
jeder
halt jemand,
quasi zu jeder Scheiße seine Meinung sagt.
Ja gut, es hat halt auch was mit Vertrauen zu tun.
Ja.
Also wenn es jetzt zum Beispiel irgendwas ist, wo es um Datenschutz geht, dann würde mir zum Beispiel meine Frau ihre Stimme geben, weil sie wüsste, ich brenne für das Thema Datenschutz, ich interessiere mich dafür und ich setze mich dafür ein. Und ich würde die richtige Entscheidung in ihrem Sinne machen. Das ist quasi das Konzept von Liquid Democracy. Das finde ich eigentlich eine spannende Idee. Und ich glaube, dass das auch für so kleine Abstimmungen gar nicht so schlecht wäre.
Ja, müssten wir vielleicht mal mit kleinen Abstimmungen in einem gewissen Rahmen
ja, so anfangen Kommune
oder halt so als so modellmäßig.
Oder keine Ahnung, in der Kommune geht es darum, dass die eine Kneipe zugemacht wird. So, mich hat die Kneipe nie interessiert, ich weiß aber, dass du da gern reingegangen bist, also gebe ich dir meine Stimme. So, fände ich eine interessante Geschichte.
Ja, das sollte man vielleicht mal als Kommune oder als Projekt irgendwie ausprobieren.
Ja.
Da kann zumindest auf kommunaler Ebene, kann da meiner Meinung nach erstmal nicht so viel schief gehen.
Ja.
Sagte er.
Ja, genau, sagte er.
Alles eskaliert.
Ja. Das haben sie sich bei Hitler damals auch gedacht.
Ja, wahrscheinlich.
Na, egal.
Ja, Kleinstparteien.
Okay, nee, ich kenne nicht so viele. Die kommen aber komischerweise bei mir im Wahl-O-Mat immer ganz oben.
Ja. Ja gut, die ÖDP gibt's noch, das ist wahrscheinlich, also das ist halt dann nochmal die...
Die ÖDP, die Freien Wähler gibt's noch, die sitzen ja im Landtag in Bayern.
Genau.
Also in der Regierung sogar. Ja, und was gibt's denn noch? Es gibt die Grauen, gab's nicht die Grauen? Die gab's mal.
Es gab doch auch mal eine Rentnerpartei.
Ja, ich glaube, war das nicht die Grauen?
Keine Ahnung.
Oder waren das die Lila Panther? Ich habe irgendwas mit Panther im Kopf. Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall gibt's einen Haufen Parteien.
Ja, prinzipiell aber sympathisch, wenn sich Rentner nicht von der CDU abgeholt fühlen und irgendwas Eigenes gründen.
Ja.
Aber wer weiß, was die sind. Vielleicht sind die auch total rechts oder so.
Keine Ahnung.
Kein Plan.
Okay. Nee, Kleinparteien, keine Ahnung. Wie gesagt, es fühlt sich nicht so richtig an, so eine Partei zu wählen. Und das fühlt sich dann für mich immer so an, wenn ich dann da sitze und ich denke, ey, diese Partei passt zu 100% auf mich. Aber ich denke, ich kann die da nicht wählen, weil dann würde ich meine Stimme verschenken.
Ja, das Ding ist halt, dass halt viele Parteien mal Kleinstpartei waren.
Ja gut, jede Partei war mal eine Kleinstpartei. Diese 5%-Hürde wurde ja aus einem guten Grund eingesetzt, klar, weil es irgendwann, das war ja das große Problem, dass es irgendwann, ich glaube, das müsste in der Weimarer Republik gewesen sein, also irgendwie, keine Ahnung, 1890 oder was auch immer, ich weiß nicht, wann das war, ich bin in Geschichte richtig scheiße, dass es dann halt wirklich irgendwie eine Regierungskoalition von, keine Ahnung, 20 Parteien gab, weil es halt alle Parteien irgendwie so 1%, 3%, 4%, 5%, da hatte jeder größere Bauernhof hatte eine eigene Partei. Und dann wurde halt irgendwann diese 5%-Hürde eingeführt. Wo wir übrigens wieder beim Wahlrecht wären, weil ja dieses, das habe ich heute auch gelesen, das habe ich aber nicht ganz verstanden, das habe ich 10-mal gelesen, habe es nicht kapiert, dass dieses Überhangmandate und Ausgleichsmandate-Ding irgendwie für größere Parteien besser ist als für kleinere Parteien.
Mhm. Aber warum?
Ja, das war, wie gesagt, ich habe es nicht verstanden.
Ja.
Aber das
auch nochmal. Wir sind halt auch keine Politiker, also beziehungsweise wir sind weder Politiker noch irgendwie.
Ich fühle mich für Politik. Ich hätte
derartig politisiert.
Ich hätte da total Lust drauf und ich hatte heute tatsächlich auch mit einem Arbeitskollegen, habe ich kurz darüber gesprochen, weil wir auch über die Wahlen gesprochen haben und hat er dann gesagt, ja, mach doch irgendwas mit Politik. Und habe ich gesagt, du ganz ehrlich, ich bin da glaube ich einfach zu alt für. Weil wenn du überlegst, du musst dich parteipolitisch, wenn du da irgendwie hochkommen willst.
Ja, musst du auf jeden Fall schon früh anfangen.
Du musst ja dann, wenn du in der SPD warst, musst du in die Husos. Nee,
in die junge Jusos.
Genau, dann bei.
Zu den Jusos oder zur Jungen Union.
Ja, Junge Union, das klingt immer, JU sieht immer ein bisschen aus wie Hitlerjugend irgendwie, finde ich. Also HJ und so.
Ja.
Und U, ne?
Ja.
Naja.
Das ist schon sehr stark angelehnt auf jeden Fall.
Weiß ich. Egal. Ja, und dann musst du da irgendwie, keine Ahnung, klingeln gehen und so eine Scheiße. Sag ich, nee, Leute, komm, wählt mich doch einfach gleich zum Bürgermeister. Finde ich cooler.
Ja.
Wusstest du, dass du bei einer Kommunalwahl, also bei so einer Bürgermeisterwahl, einfach jeden auf den Zettel schreiben kannst? Und der kriegt dann eine Stimme?
Kommunalebene, ja.
Ja, halt irgendwie so Bürgermeister.
Ja.
Also, ja. Das geht aber im Bundestag nicht.
Nee, da musst du noch ein bisschen mehr
Ich weiß nicht, erfüllen, ob du, nee, ich glaube nicht, dass du jemanden draufschreiben kannst, weil du musst ja irgendwie in der Liste sein oder in der Partei oder halt in so einer Wählerorganisation, wie auch immer das heißt.
Ja, du musst eigentlich nicht in der Partei sein.
Nee, du musst, wie gesagt, du musst irgendwie organisiert und registriert sein.
Aber genau. Irgendwas organisiert richtig sein solltest
du. Und 18 musst du sein. Das ist das passive Wahlrecht. Wir haben in Deutschland ein aktives und ein passives. Das aktive ist, jeder ab 18 darf wählen und das passive ist, jeder ab 18 darf gewählt werden.
Du hast einfach in der Schule gut aufgepasst.
Ja, Sozi war gut, weil hat mir Spaß gemacht.
Nicht schlecht.
Ja. Okay. Wollen wir ein bisschen über die Parteien quatschen? So Parteiprogramm und so ein Scheiß, oder?
Hast du dich ins Parteiprogramm gelesen?
Ganz ehrlich, nee.
Also ich hab tatsächlich hauptsächlich die Trielle geguckt.
Mhm.
Diverse Interviews gesehen. Ja, und mich tatsächlich auch viel mit so, ja, diesen YouTube-Formaten von Funk beschäftigt, die da viel in die Richtung eben gemacht haben, wie, ich glaube, die heißen Die da oben, gibt es irgendwie einen Kanal. Cool, ja. Und
genau.
Ach, Mr. Wissen to Go.
Ja, Deutschland 3000.
Deutschland 3000, Shoutout.
Shoutout.
Und hab mir das ganze Gelaber einfach da mal reingezogen. Ja.
Also was ich festgestellt habe, ist tatsächlich nach diesem Triell und nach diesem unheimlich öden Wahlkampf, wenn man wirklich mal sagen muss, wo es ja wirklich nur um diese drei Personen geht, und vielleicht den ein oder anderen Politiker, der vielleicht negativ aufgefallen ist, so H.G. Mason und sowas.
Da sind wir ja beim nächsten Politiker. Weißt du, vorhin hast du noch gesagt, hier Gauland war bei der CDU, Maaßen war und ist bei der CDU.
Und war
und Chef ist, des... Und ist da jetzt irgendwie rechts außen aufgestellt wie Arjen Robben so. Weißt du, da denke ich mir auch so, was denn los?
Ja gut, aber ich finde das Erschreckende nicht, dann, dass er Politiker ist bei der CDU.
Und ich finde das erschreckend, dass er aufgestellt ist und dass Laschet gar keine klaren Worte findet.
Ich finde es erschreckend, dass dieser Mensch ewig lang Chef unseres Verfassungsschutz war. Dieser Mensch war damit beauftragt, unsere Verfassung vor Nazis und anderen Extremisten zu verteidigen.
Ja, da kannst du dir eigentlich nur eine Minute lang an den Kopf lang und dich in Embryonalstellung auf den Boden drehen.
Ja. Der Mann also, mit der kleinen Brille.
Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja. Weißt du, da hat der Laschet schon sein Schattenkabinett da stehen, weißt du, das aussieht wie bei Die Gefährten, weißt du, Friedrich Merz wie Gandalf und Armin Laschet sieht sowieso aus wie Bilbo Beutlin. Weißt du? Und dann steht er, aber dann hat er in seinem eigenen Team irgendwo in Thüringen, hat er dann trotzdem Sauron stehen. So, dann denke ich mir so, was?
Ja.
Was?
Da muss ich
wen kämpft ihr eigentlich?
Ja, über dieses Zukunftsteam muss ich auch noch so ein bisschen ranten, weil da ist ja die...
Zukunftsteam.
Dorothee Bär drin. Und sie ist ja, was ist sie? Sie ist Staatssekretärin im Kanzleramt für Digitalisierung. Das ist ja kein Minister, sondern irgendwie eins drunter. Das aber ist
Armins Geheimwaffe.
Dorothee Bär ist Staatsministerin. Ihr Pfeifen.
Ja, aber sie ist ja, genau, sie war ja die ganze Zeit Angela Merkel direkt unterstellt. Und sie war für Digitalisierung zuständig. Ich habe von der alten, und wie du weißt, ihr wisst, Digitalisierung, Datenschutz ist so ein Thema bei mir. Ne? Das ist so da rede ich mich in Rage.
Ja, ja.
Ich habe von der nichts gehört die letzten 4 Jahre, außer Flugtaxis. Jetzt mal.
No ich glaube, dass an die alle Frau. Ihren Job nicht machen.
Ich finde es cool, dass das eine junge, dynamische, die schicke Klamotten trägt.
Das war's wahrscheinlich.
Und ich glaube auch nicht, dass die dumm ist. Aber was hat diese Frau die letzten 2 Jahre gemacht? Sie sollte nicht im Zukunftsteam sein, weil die sollte die letzten zwei Jahre, während Corona zum Beispiel, schon was für die Digitalisierung getan haben, damit man vielleicht auch weiß, was sie die nächsten paar Jahre tun wird, wenn sie...
Ja, deswegen, das ist total komisch, keine
Ahnung.
Die ist
lustig, die ist auf Twitter unterwegs, die macht mal einen Spruch, die kann auch mal irgendwie einen abstecken oder so. Aber was ist das für eine obszöne Scheiße, die in dieses Zukunftsteam zu stecken und zu sagen, das ist die Frau für die Zukunft? Nein, diese Frau hat die letzten 2 Jahre nichts gearbeitet. Diese Frau ist nicht für die Zukunft. Ist genauso wie das Thema Friedrich Merz. Dieser Mensch ist alt, weiß, sieht aus wie... Sieht ein bisschen eher aus wie Gollum als wie Gandalf.
Das ist der Voldemort.
Ja, das ist, genau, das ist fucking Voldemort. Dieser Typ hat in seiner politischen Karriere nichts gerissen, außer einfach reich zu sein.
Vielleicht ist Armin Laschet der Horcrux von Friedrich Merz. Durch ihn kann er wieder leben.
Ja.
Ja, aber hier, wenn wir schon bei Harry Potter vergleichen sind, hier der Armin Laschet sieht by the way auch genauso aus wie der Vater von Cedric Diggory. Und wer will jemanden als Kanzler, der seinen Sohn im
Labyrinth verloren hat? Nein, du meinst
Labyrinth wie Fred Weasley. Echt? Okay, muss ich mal gucken. Der Feuerkelch,
ja.
Harry Potter.
Ja, Patrick
Diggory war da mit so einer Butch Cup rum. Der sieht einfach 1:1 aus wie Armin Laschet.
Ich habe ein gutes Folgencover.
Ja, ja, den Typ, Alter.
Okay.
Cedric Diggorys Vater wird Kanzler.
Ach, das ist doch alles scheiße. Also ich kritisiere den Wahlkampf generell, weil mich nervt dieser Personenkult um Leute. Dann kapiere ich nicht, weil wir sind ja in Bayern. Ich kapiere nicht, warum zum Fick auf allen CSU-Wahlplakaten die Fresse von Markus Söder drauf ist.
Das weiß ich auch nicht.
Dieser Mensch geht nicht nach Berlin. Er hat keine Bewandtnis für die Bundestagswahl.
Hat das dem Markus schon jemand gesagt? Vielleicht nicht.
Ich meine, er ist halt so ein Posterboy, aber...
Der sagt aber auch immer, hier, hört mal bitte auf, Armin Laschet zu mobben.
Ja, genau.
Ich mobb den, das reicht.
Das war ja auch so gut, dieses, ich weiß nicht, das war irgend so ein Interview, ich glaube, für Bild TV. Bild hat jetzt einen Fernsehsender, richtig schrecklich. Scheiße. Und da hat ja Julian Reichelt, der Chef, oder der ehemalige Chef, ist der Chefredakteur.
Ich glaube,
der
Chef, ja.
Hat ja dann gefragt, halt Markus Söder so, ja, wäre Armin Laschet ein guter Kanzler? Oder irgendwie sowas. Und dann hat es halt durch die Verzögerung von dem Interview und dann saß er halt kurz so 3 Sekunden da. Ja, auf jeden Fall. Und es ist so dumm einfach nur. Oh Gott, ey. Und auch, ich meine, auch Angela Merkel hat ja nicht wirklich für ihn geworben. Er hat, also sie hat ja wirklich mehr für die CDU als Partei geworben, ja, als für Armin, ja, Laschet. So, wow. Also wie...
Ja, deswegen stellt er sich wahrscheinlich halt auch da jetzt dieses Zukunftsteam hin, damit er einfach seine, die Aufmerksamkeit nochmal auf ein paar andere Gesichter verteilen kann, weil dem wahrscheinlich der Hate langsam irgendwie bis hier oben steht.
Ja gut, aber überleg mal, warum das Olaf Scholz nicht macht. Ich glaube, Olaf Scholz hat einfach Angst, dieses Zukunftsteam vorzustellen, und in diesem Zukunftsteam steht Karl Lauterbach drin. Und ich glaube, dass der einfach große Angst hat, dass, weil ich meine, Karl Lauterbach ist, finde ich, ein relativ sympathischer Politiker.
Ja.
Hat schlaue Dinge gesagt, ist kein dummer Mensch. Ich meine, natürlich ist er in der Position, immer Jens Spahn kritisieren zu können und zu sagen, naja, ich hab's dir ja gesagt, Jenser, weil er halt nicht, also, naja, doch, er sitzt in der Regierung, aber er ist halt nur Bundestagsabgeordneter. Aber ich glaube, dass Olaf Scholz große Angst davor hat, sein Zukunftsteam vorzustellen, einfach weil da wahrscheinlich eher ungeliebtere Figuren drin stehen.
Ja, wobei ich jetzt die Umfragewerte von Karl Lauterbach nicht genau kennen, aber der hat natürlich auch Feinde, das ist natürlich ganz klar. Aber ich glaube auch, dass Olaf Scholz tatsächlich einfach so irgendwie der Typ ist, der allgemein ja in dem ganzen Wahlkampf dadurch auffällt, dass er eigentlich nichts macht.
Ja, das ist ja aber gut.
Und genau, und der denkt sich, ja, warum soll ich jetzt irgendjemanden vorstellen, bevor ich es mir mit meinem Team versau zum Beispiel, wahrscheinlich wie du sagst. Ich mache hier aktuell ganz guten Eindruck, so ich stehe einfach nur rum, lächle alles weg.
Ich sag dir eins, das große Problem am grünen Wahlkampf war, dass sie das mit Annalena Baerbock zu früh gesagt haben.
Ja, und natürlich, die kleinen Skandale. Ich find's nur irgendwie auf eine Art.
Das sind keine kleinen Skandale, das sind einfach misogyne Arschlöcher, die sie kacke finden, weil sie eine Frau ist.
Ja, nee, aber ich meine jetzt die Abschreibgeschichte zum Beispiel so, aber im Vergleich einfach, guck mal,
ganz ehrlich, wir haben fucking CDU-Politiker, die Millionen an irgendwelchen dämlichen Masken verdient haben.
Ja. Daran, dass wir nicht... Deswegen, ich meine ja, das Verhältnis stimmt nur einfach nicht. Du kannst nicht sagen, du schreibst ab und du verbrennst 1,9 Milliarden. Oder du schreibst ab und hier Armin Laschet macht Maskendeals mit Jens Spahn. Also jetzt nicht, dass Armin Laschet, weiß ich nicht, ob der wieder da drin steckt, aber die ganze Partei CDU verbrennt Steuergelder zusammen mit der SPD in Höhe von 50 Milliarden im Jahr.
Ja.
So, und dann wird eine grüne Politikerin gefragt, wird die Baerbock gefragt, wie sie das finanzieren will, und zum Beispiel, also so mit einem Unterton von Laschet oder wie auch immer, und dann, ja, indem wir das Geld vielleicht einfach im Haushalt lassen und Korruption stoppen, so, also euch, ja, Arschlöcher quasi einfach davon, ja, abhalten, dass ihr ständig Steuergelder verbrennt,
ja,
wie zum Beispiel Andreas Scheuer.
Andi Scheuer.
Die ganzen Masken.
Ganz ehrlich,
wie
mein erklärtes Ziel diese Bundestagswahl ist, Andi Scheuer zu verhindern.
Ja.
Ich sag's, wie es ist.
Alles andere. Lauterbach als Gesundheitsminister fände ich ganz geil.
Ja.
Weil Spahn soll sich auch verpissen.
Ja, natürlich, aber grundsätzlich, Kollege Scheuer und Seehofer, Heimathorst, das ist für mich die zwei absoluten Menschen, die ich unbedingt verhindern will. Ich meine, Horst Seehofer hat gesagt, er will auf keinen Fall mehr antreten. Finde ich gut. Aber bei Andi Scheuer weiß man halt immer nicht so richtig, ne? Und ich meine, man muss dazu sagen, dass er auch grundlegend damit mitverantwortlich war, was ja viele vergessen, weil er war ja als Infrastrukturminister auch in diesem Impfteam mit Jens Spahn zusammen. Und er ist ja dafür verantwortlich, meiner Meinung nach, mit Jens Spahn zusammen, dass wir und ein paar unglücklichen Zufällen und mit Sicherheit auch noch der Unfähigkeit einiger Ministeriumsmitarbeiter, dass wir heute so eine beschissene Impfquote haben. Ja, was mich ein bisschen wundert, ist, dass dieses Thema Corona irgendwie so auf dem Wahlkampf überhaupt nicht stattfindet.
Das ist richtig.
Also ja, so auf diesen Wahlplakaten, so raus aus der Krise oder so, lese ich irgendwie gar nicht. Generell das Einzige, was mir halt wieder, oh Gott, das ist halt auch was ganz Schlimmes. Ich finde ja dieses, ich meine, da haben sich jetzt auch schon echt genug Leute drüber lustig gemacht, aber so diese Christian-Lindner-Gesichter, so dieses Schwarz-Weiß, dieser Posterboy.
Auch ganz schlimm.
Ich muss dir dann später mal ein Bild zeigen. Und zwar gibt's dann, das hat mir auch ein Arbeitskollege heute gezeigt oder geschickt, es gibt dieses Wahlplakat von ihm, wo er an diesem Schreibtisch sitzt, in Schwarz-Weiß, wo er irgendwas schreibt.
Ja.
Und dann steht, glaube ich, oben drüber, es gab nie mehr zu tun. Und da gibt es einfach ein Bild von Stalin, wie er an seinem Schreibtisch sitzt, was halt 1:1 genauso aussieht. Das finde ich so fucking gruselig. Ja,
Christian Lindner ist auch so. Musst du mir auf jeden Fall nochmal zeigen. Das,
kennst du dieses Spiegelding von Christian Lindner, irgendwie von 1993 oder so?
Da, wo er
im Gymnasium irgendwie dann
mit 18 eine Firma gegründet hat.
Ja, mit der gemieteten Karre rumfährt und diesem Aktenkoffer und diesem Anzug in die Schule geht.
Das ist einfach.
Und ich denke so, warum, ey, ganz ehrlich, bei uns hätten so Leute verprügelt. Also, ja. die hätten halt nur kassiert.
Das ist einfach der Kollege für so, weiß ich nicht.
Ach, das ist so ein
der Kollege für Pascals einfach.
Pascal. Shoutout an jeden, der Pascal
heißt. Ja, Shoutout geht raus. Ja, ansonsten, Simon, was können wir jetzt hier irgendwie noch für Tipps geben für Sonntag? Tipps? Weil ich meine, ich will den Leuten ja nicht sagen, was sie wählen sollen. Die Frage ist nur, kann man den, also zum Beispiel mein Tipp wäre, guckt euch am besten nochmal die 3 Videos von Rezo an. Und zwar in jedem Alter, egal ob ihr unter 18 seid oder über 60 oder irgendwo zwischendrin.
Jo.
Weil die sind auf jeden Fall sau wertvoll, um einfach mal zu wissen, was für Skandale gibt's. Wo will die Partei hin und wo will sie auf keinen Fall hin und was ist 16 Jahre lang, also die letzten 16 Jahre lang schiefgelaufen?
Genau, und wenn ihr das nicht euch angucken wollt, dann guckt euch die Folge von Der Anstalt an. Ich weiß nicht, welche das ist, die vorletzte, glaube ich. Da geht es um sämtliche Skandale, in die die CSU, CDU-Fraktionen bzw. die Unionspolitiker generell die letzten paar Jahre verwickelt waren. Sehr spannend, sehr interessant.
Genau, dann auf jeden Fall seid bereit für Kompromisse. Wählt solidarisch.
Denkt an die
Kinder.
Keine
Partei wird euch zu 100% vertreten. Das müsst ihr einfach im Hinterkopf
haben. Genau, und scheißt auf Personen, sondern lest Wahlprogramme. Weil ein Kanzler hat nicht so viel Macht, wie man vielleicht meint. Weil das Parlament ist halt doch immer noch das Beste, was es, also das demokratisch, der demokratisch beste Hebel, den es gibt. Überlegt, wenn ihr nicht was wählen wollt, was in die Regierung kommt, sondern vielleicht nach Überzeugung wählt, dann wählt vielleicht irgendwas, was ihr glaubt, was dumme Fragen stellen könnte.
Ja, und letztendlich die einzigen Parteien, die sich eigentlich wirklich in die Umweltrichtung was verändern wollen, sind wahrscheinlich SPD, Linke und Grüne.
Ja, das
ist. Aber selbst da ist schwierig, weil die alle auch unterschiedlich sind. Und dann kommt Fridays for Future und sagt, ey, ihr erreicht alle das 1,5-Grad-Ziel nicht.
Ja.
Also von daher schwierig.
Ja, ist halt die Frage, ob der Wille zählt. Das ist nämlich eben so das Ding, was ich zum Beispiel mit den Linken das Problem habe. So klar fände ich es cool, wenn irgendwie alle eine Grundrente von 1.500 Euro haben. Aber wenn mir halt eine Partei nicht verklickern kann, wie sie das erreichen will.
Ja.
Ja, da fand ich zum Beispiel die im Klartext, die Antwort von Annalena Baerbock ganz gut. Da wurde sie ja auch gefragt von, oh Gott, hast du das mit der AfD, hast du das mit dieser AfD-Bratze mitgekriegt in dem Klartext von Annalena Baerbock? Mm. Da war so eine
die so ein bisschen gewirkt hat, als wäre sie komplett neben der Spur, da hätte irgendwas geschmissen.
Nee, ich glaube, dass die einfach irgendwie ferngesteuert war, dass die irgendwie so einen Knopf im Ohr hatte.
Und das habe ich zumindest auf jeden Fall in den Kommentaren gelesen. Gott, also das habe ich auf YouTube gesehen, das
Video. Stell dir einfach vor, da sitzt so ein Gauland im Ü-Wagen außerhalb vom Studio und gibt dir irgendwelche so,
jetzt sag mal das und das
wie,
und das.
Wie in so einem Hollywood, wie so bei der Blacklist oder so. Und frisst nebenbei irgendwie so ein Döner. Oder so. Gauland frisst heimlich Döner, Leute, ich sag's, wie es ist.
Gauland steuert fern, Alter.
Ja.
Das wäre absolut wild. Aber ja, das habe ich auch gesehen. Und weißt du, was ich auch gesehen habe? Ich habe sogar die ganzen Logo-Kinderreporter gesehen.
Oh, fand ich gut. Da hast du ja quasi das gesehen, was ich letzte Folge erzählt habe, ne?
Genau, du hast mir das mit dem Tino Chrupalla erzählt, der kein einziges deutsches Gedicht. Weißt du, anstatt dass der einfach sagt, ja, der Panther von Rainer Maria Rilke, da musst du nicht. Also, keine Ahnung, scheiß Chrupalla, ey. Ich sag dir, wir beleidigen heute so viel Politiker, wir werden wahrscheinlich instant angezeigt.
Ja, glaube ich nicht.
Wahrscheinlich, ich hoffe nicht.
Nee.
Ja, das habe ich gesehen und dann gab es noch so eine Sendung auf Sat.1, die habe ich aber auch auf YouTube gesehen. Wie nannte sich das? Kannst du Kanzler? Also kannst du, nee, können sie Kanzler? Das war irgendwie so eine ganze Klasse auf einmal.
Ah ja, das ist auch spannend.
Also nicht so ein Logo-Kinderreporter, sondern eine ganze Klasse. Und dann waren da die Kanzlerkandidaten, beziehungsweise auch die Kanzlerkandidatin, dann irgendwie der Reihe nach da immer so eine Viertelstunde irgendwie zu sehen und haben da Unterricht gemacht.
Mhm. Ach, mussten die dann irgendwie, keine Ahnung, Sachen lösen und irgendwelche Aufgaben oder was?
Ja, die mussten zum einen, genau, die mussten so Aufgaben machen, zum Beispiel, sorry, zum Beispiel an der Tafel irgendwie was erklären. Mhm. Ich glaube zum Beispiel Annalena Baerbock musste erklären irgendwie was mit Klimaneutralität, was das ist. Und dann hatten die Kinder irgendwie so Kellen in der Hand, wie die Polizei, wo dann auf der einen Seite irgendwie rotes Gesicht.
Dann mussten quasi wählen, wie gut die Person.
Ja, wie gut die Person quasi das für Kinder erklären kann. So.
Und?
Ja, die konnten das irgendwie alle ganz gut erklären. Vielleicht waren auch die Kinder einfach nur sehr nett, ich weiß es nicht.
Ja, oder einfach, dass die halt einfach sprechen wie die Dümmsten. Aber wobei Kinder hat es ja Armin Laschet nicht so, habe ich gesehen. So
nee, deswegen. Also das
mit, diesen ProSieben-Kiddies, weißt du noch, von Klaas, die immer die Rapper befragen eigentlich.
Das habe ich auch gesehen, richtig.
Das habe ich nicht gesehen.
Und das da muss ich dann wirklich sagen, da kann natürlich Annalena Baerbock am besten mit Kids. Danach kam auf meinem Ranking Olaf Scholz und wo das wirklich am weirdesten aussah, auch im Umgang so bei Armin Laschet. So.
Ich habe ihn nur auf diesem
Hocker. Also er konnte manche Namen von den Kindern nicht lesen. Keine Ahnung, das war irgendwie alles so Fremdscham pur. Und ja, so stelle ich mir den auch in seiner Dozententätigkeit in Aachen vor.
Ja, was ich tatsächlich so als Wegweiser für so, okay, was wäre für dich ein guter Kanzler, stelle ich mir immer so die Souveränität anderen, ich sag mal, halbautokratischen oder autokratischen Länderchefs, so Putin oder Erdogan oder Orban oder so, also wie die mit denen umgehen würden.
Ja.
Das finde ich immer noch so einen guten Wegweiser für mich. Okay, den könnte ich mir vorstellen.
Ja, aber ich finde irgendwie beides spannend, nämlich sowohl die Frage, also klar, Kanzler trifft auf andere Regierungschefs, aber eben dann auch das Kontrastprogramm wie Kanzler trifft auf Grundschüler. So. Und ich meine, klar, so ein Kanzler trifft jetzt nicht so oft auf Grundschüler. Aber ich finde, da kannst du schon viel über eine Person irgendwie sehen, wie die im Umgang mit Kindern
das
ist.
Das stimmt.
Oder eben im Umgang mit Regierungschefs.
Ja.
Oder zum Beispiel eben auch, wie verhalte ich mich einfach auch mit einer anderen sozialen Schicht, um es jetzt mal so zu nennen.
Ja.
Weißt du, wie viel Respekt steckt nämlich dann zum Beispiel am Ende noch in zum Beispiel dem Olaf-Scholz-Satz da?
Ja.
Respekt vor dir, oder was? Wie ist das Programm? Ich weiß es gar nicht. Respekt für alle, glaube ich.
Ja. Ist der Wahlslogan von der SPD. Aber es ist zum Beispiel auch was, wo ich schon immer gesagt habe, was auch immer spannend ist, ist dieses, wie reagieren sie jetzt zum Beispiel bei so Flutkatastrophen oder so? Weil zum Beispiel der Schröder hat das ja gemacht, der war ja so eher der Macher, der dann so da stand und auch mal so einen Sandsack in die Hand genommen hat.
Ja,
und, so. Und Merkel war ja eher so diese Empathische, die dann zugehört hat den Leuten und sie auch mal getätschelt hat. Und da gibt's ja jetzt von diesem Jahr diese Szene, wo sie mit Malu Dreyer, also der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, dann quasi und nimmt ihre, also sie ist ja SPD-Politikerin, und nimmt dann ihre Hand, weil Malu Dreyer sich halt sehr zusammenreißen muss, dass sie nicht weint oder so irgendwas. Mhm. Und das finde ich immer so spannend zu sehen, wie die mit Krisen umgehen. Aber ich finde es halt eben nicht mehr spannend, wenn sie halt wirklich zum 80 Stunden lang im Fernsehen stehen und jedes Mal dieselbe Scheiße versabbeln und halt wirklich jeder dasselbe sagt. Und
ja, das ist mir natürlich
Olaf dann bei Scholz dem zum tausendsten Mal sagt, was er alles richtig gemacht hat. Armin Laschet zum tausendsten Mal sagt, was er richtig gemacht hat. Und ich meine, Baerbock ist jetzt halt in der positiven Situation, dass sie halt auf die beiden zeigen kann und sagen, was die alle Scheiße gemacht haben. Und das ist halt, I don't know. Das ist nicht, ich finde, Wahlkampf sollte halt
mehr Inhalte haben.
Der Inhalt fehlt, ja, genau. Ja. Hohle Phrasen und der ganze Scheiß.
So. Das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, nachdem ich das mir alles reingezogen habe, dass natürlich sich die Phrasen irgendwann wiederholt haben von Sendung zu Sendung und einfach da nichts, kein neuer Input mehr kam. Ja, so wie bei uns wahrscheinlich jetzt.
Ja, und ich glaube, wir machen jetzt die Kiste zu. Wir müssen uns jetzt nur noch ein Lied für die Playlist ausdenken.
Hast du was?
Ich habe was, ja.
Dann sag mal bitte, was du hast.
Ich habe mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland von der Terrorgruppe.
Dein Skateboard ist wichtiger als was?
Als Deutschland.
Alter, safe.
Ja, ist ein gutes Punklied, wo es darum geht, dass dein Skateboard wichtiger ist als Deutschland.
Dann packt es auf jeden Fall in die Liste. Weißt du was? Heute gut zum Thema passen wird. Dadurch, dass die Politik
Armin Laschet wird Kanzler.
Nee. Alter.
Was denn?
Sorry. Dadurch, dass die Politik immer so gut darin ist, Fragen mit Gegenfragen zu beantworten, würde ich jetzt einfach mal einen richtigen Klassiker reinpacken. Und zwar das Lied Questions von Manfred Mann's Earth Band.
Finde ich gut.
Um einfach da auch mal ein bisschen mehr Range reinzubringen in unsere, in unsere Playlist.
Guter Song.
Jo, dann hauen wir den da noch rein.
Geht wählen.
Machen in diesem Sinne den Sack, die Kiste, die Wahlurne zu.
Ja.
Und geht solidarisch wählen. Denkt nicht nur an euch, denkt auch an andere. Und
außer an die Nazis, an die solltet ihr nicht denken.
Genau. Scheiß auf die.
Tschüssi.
Ciao.
Die Schulen sind überhaupt nicht vorbereitet. Die Lehrer wissen nicht, worauf
alles gut gelaufen ist. Ganz Deutschland gut gelaufen.
Keine Alleingänge.
Hat er früher gesagt, doch das sind olle Kamellen. Jetzt ist Öffnen gefragt. Dieser Richtungswechsel freut die Mutti gar nicht so sehr.
Nicht schon.
Und auch die Experten sehen das anders als er. Oh, Laschet.
Patschi, patschi.